Ukraine-Krieg. Nachgehakt.
Das Ziel war groß. Die Sanktionen der EU, so hatte es Ursula von der Leyen angekündigt, würden einen maximalen Effekt auf die russische Wirtschaft und die politische Elite haben. Die Inflation, sagte die EU-Kommissionspräsidentin, werde in die Höhe schnellen, die industrielle Basis erodieren. In der Folge müsse der Kreml seinen völkerrechtswidrigen Feldzug gegen die Ukraine einstellen. So war die Hoffnung. Mehr als 2 Jahre später ist davon allerdings nichts zu sehen. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Ukraine-Krieg nachgehakt, in der wir über die Wirkungen, aber auch über die Schlupflöcher der Sanktionen gegen Russland reden wollen. Da waren ja auch deutsche Firmen in die Kritik geraten. Zu all dem begrüße ich den Ökonomen und Russland-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Janis Kluge. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Sie waren ja schon mal da, und zwar im September 22. Und wir haben auch da über die Sanktionen gesprochen zu diesem Thema. Sie haben damals gesprochen von einer tiefen Rezession in Russland. Das Ende der negativen Entwicklung sei noch nicht erreicht. Waren Sie sehr zu zuversichtlich?
Aus Sicht eines sanktionierenden oder eines sanktionierenden Staates wahrscheinlich schon. Also das Ende der Rezession war an der Stelle schon erreicht. Es ging nach diesem Interview mit der russischen Wirtschaft aufwärts. Sie war zwar eingebrochen, aber danach schloss sich eben eine Erholungsphase an. Und auch eine Phase, ein kleiner Kriegsboom ist danach eigentlich entstanden, der jetzt die russische Wirtschaft in den letzten anderthalb, 2 Jahren eben nach vorne getrieben hat.
Sie war nicht ganz alleine mit diesen Einschätzungen, kann man jetzt dazu sagen. Der EU-Rat beispielsweise hat im Oktober 23 ebenfalls eine positive Zwischenbilanz gezogen aus westlicher Sicht. Mhm. Hat gesagt, die russische Wirtschaft schrumpft, der Handel ist rückläufig, es gibt weniger Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe. Alles das ist aber trotzdem so in dieser Deutlichkeit nicht eingetreten, obwohl wir ja jetzt, ich weiß nicht, 12. oder 13. Sanktionspaket inzwischen haben.
Ja, man muss eigentlich sagen, zumindest 2022 erstmal das Gegenteil passiert. Also Russland hatte in diesem Jahr ja Rekordeinnahmen aus Öl und Gas, was einfach daran lag, dass die Preise unglaublich hoch waren und der Export aus Russland eigentlich erstmal unvermindert weiterging. Mhm. Es gab dann einen Einbruch der Einnahmen im letzten Jahr. Das hat dazu geführt, dass der Rubel dann schwächer geworden ist, auch dass die Einnahmen im Haushalt zurückgegangen sind. Aber der durchschlagende Erfolg, den man sich versprochen hat, der ist ja aktuell in der Form nicht zu sehen. Ich muss aber auch sagen, dass es manchmal schwierig ist, von der Gesamtsituation auf die Wirkung einzelner Maßnahmen zu schließen. Und man bei einzelnen Maßnahmen schon zeigen kann, dass die einen starken, sozusagen einen starken, eine starke Wirkung haben auf Russland. Mhm. Und man kann das auch beziffern, und das ist eine massive Auswirkung. Aber in der Summe, eben gemeinsam auch mit diesem Kriegsboom, den ich erwähnt habe, sieht das eben aktuell anders aus als erwartet.
In welchen Bereichen funktioniert das denn so, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Also Russland, das wichtigste Exportgut Russlands ist ja das Öl. Und Russland ist durch westliche Sanktionen gezwungen, bei dem eigenen Ölverkauf Rabatte anzubieten an die neuen Staaten, die es jetzt kaufen. Also früher ging sehr viel in die EU, jetzt geht sehr viel nach Indien, auch geht mehr nach China, in die Türkei teilweise. Und dabei ist dann eben immer ein Preisabschlag im Spiel von ungefähr $10 pro Fass. Und das summiert sich übers Jahr auf fast 30 Milliarden Dollar, die Russland verliert.
Man muss jetzt ja dagegen halten, wie viel trotzdem noch reinkommt, ne?
Natürlich, genau. Und das sind immer noch etwa 450 Milliarden, nicht vom Öl alleine, sondern gesamt die Exporte Russlands. Das heißt, man sieht auch schon, es ist eine hohe Zahl, aber Russland hat weiterhin sehr hohe Einnahmen, und das ermöglicht ihnen auch jetzt den Krieg fortzusetzen.
Im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage Russlands habe ich ein Interview gefunden von Alexandra Prokopienko, die früher Ökonomin war bei der russischen Zentralbank. Die hat Anfang April im Spiegel gesagt, die Sanktionen treffen die russische Wirtschaft durchaus, aber die grundsätzliche Stabilität wurde gewahrt. Wie passt das? Wie lässt sich das erklären?
Ja, also es gab keine Finanzkrise beispielsweise. Es gab am Anfang einen schweren Schock für das russische Finanzsystem auch durch die Sanktionen gegen Banken. Aber das konnte die Zentralbank letztlich stabilisieren. Und danach ist es eben eine langsamere Krise gewesen. Das hat dem Staat ermöglicht, auch darauf zu reagieren teilweise. Das würde ich sagen, mit die Stabilität ist gewahrt worden. Es gab aber auch einen sehr großen Unterstützer Russlands, und das ist vor allem der hohe Ölpreis. Mhm. Wir sind aktuell in einer Phase, schon seit dem Ende der Corona-Pandemie, in dem allgemein Rohstoffpreise unglaublich hoch sind. Und das hat Russland auch geholfen, in den letzten 2, 3 Jahren eben die Wirkung der Sanktionen abzufedern.
Jetzt gibt es die These, Sanktionen treffen Russland kaum, beziehungsweise werden selbst von der EU umgangen. Wir wissen, aus welchem Lager das kommt. Frau Wagenknecht ist da relativ weit vorne, die genau das sagt und die dann sagt, die Sanktionen haben auch den Krieg nicht gestoppt, der europäischen Wirtschaft aber massiv geschadet. Hat sie recht?
Die Sanktionen haben den Krieg nicht gestoppt, das stimmt. Die Sanktionen haben Russland aber schon schwer getroffen. Wenn man in einzelne Branchen schaut, wie beispielsweise also die Automobilindustrie in Russland, dann ist die immer noch nur bei der Hälfte der Kapazität, die sie vor Einführung der Sanktionen hatte. Das ist ein schwerer Schlag, wird aber auf der anderen Seite durch die Rüstungsproduktion eben überkompensiert. Und das ist das, was wir in der Summe sehen. Man kann trotzdem auch versuchen zu schätzen, wie viel größer das russische Bruttoinlandsprodukt wäre, hätte es die Sanktionen nicht gegeben. Das ist ein alternatives Szenario. Und dann kommt man auf ungefähr 5%. Das heißt, es gibt schon einen hohen Preis, den Russland durch die Sanktionen eben zu bezahlen hat. Aber Russland steht trotzdem immer noch relativ gut da. Das heißt, dieser Preis ist nicht hoch genug, um den Krieg jetzt zu beenden.
Der Export von Gas, das spielt auch noch eine große Rolle, weil es irgendwie teilweise noch durch die Pipelines, habe ich gelesen, wird aber auch als LNG verteilt und vertrieben. Das Magazin Monitor vom Westdeutschen Rundfunk hat im März berichtet, dass Russland weiterhin Milliarden auch damit noch verdient und in seine Kassen bekommt.
Ja, also im Kontext der russischen Exporte sind Milliarden dann nicht notwendigerweise viel. Das haben wir eben bei der Gesamtsumme gesehen. Aber es wird weiterhin Gas exportiert, aber es ist schon sehr, sehr stark zurückgegangen. Also Russland hat ja selbst die Gaszufuhr nach Europa gekappt und das spürt Gazprom jetzt sehr deutlich. Also da fehlen wirklich, das kann man auch gut beziffern, auch ungefähr 30 Milliarden im Jahr, die Gazprom früher mit diesem Markt eingenommen hat. Wir versorgen uns jetzt anderweitig über Norwegen, über LNG. Aber Gazprom kann dieses Gas nirgendwohin exportieren, weil es auch keine Pipeline beispielsweise von diesen Gasquellen nach China gibt. Und deshalb hat Gazprom ja auch einen Milliardenverlust jetzt im letzten Jahr eingefahren.
Sind die mehrfach verstärkten Sanktionen, beziehungsweise auch die ja auch teilweise um weitere Maßnahmen ergänzt worden sind, ein Indiz dafür, dass die gewünschte Wirkung nicht erzielt wurde, obwohl man sich sehr viel davon versprochen hat?
Nicht gar nicht, aber ich glaube, Umgehung ist ein größeres Problem, als es erwartet wurde. Und also Umgehung ist ein massives Problem. Es macht die Sanktion nicht wirkungslos, aber es macht es eben nötig, dass immer wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel gespielt wird. Also russische Unternehmen, Händler, auch chinesische beispielsweise, suchen neue Schlupflöcher, finden sie, versuchen darüber auch Geld zu verdienen. Es ist ja ein sehr großer Markt, die Sanktionsumgehung. Und dann muss wieder die EU oder müssen die Vereinigten Staaten eben wieder neue Unternehmen sanktionieren, um dieses Schlupfloch wieder zu schließen. Und dem wird man nicht ausweichen können. Das wird dauerhaft so bleiben, dass man immer wieder nachbessern muss, um diese Umgehungswege eben einzudämmen.
Das ist ja hochgradig desillusionierend, vor allem im Hinblick auf Rüstungsgüter, wo das ja auch eine große Rolle spielt, diese Umgehung.
Da spielt es eine Rolle, aber man muss auch sagen, dass die russische Rüstungsproduktion also sehr stark auch schon vor Einführung der Sanktionen auf russische Wertschöpfungsketten basiert. Das war schon sehr stark nationalisiert vorher. Und was da noch fehlt, was Russland aus dem Westen braucht, sind vor allen Dingen Chips, Halbleiter. Und die lassen sich leider sehr gut schmuggeln. Das heißt, selbst wenn es gelingt, den Markt da einzudämmen, wird es aus meiner Sicht nie ganz gelingen zu verhindern, dass Russland auf welchen Wegen auch immer an Chips kommt, die es braucht, um diese in Raketen einzubauen. Dafür sind diese Güter einfach zu klein, auch zu standardisiert inzwischen.
Ist es wirklich Schmuggel, ganz so banal, in Anführungszeichen?
Aktuell noch nicht, weil aktuell es gibt immer aktuell noch die Möglichkeit für zivile russische Unternehmen beispielsweise teilweise diese Dinge in China zu kaufen. China spielt eine ganz zentrale Rolle bei dieser russischen Umgehung, weil China natürlich sehr tief integriert ist in unsere Wertschöpfungsketten, auch in die westliche Wirtschaft und alles, was Russland braucht, eigentlich auch in China zu kaufen ist. Und wir haben nur begrenzt Zugriff darauf, was dort passiert. Es ist zwar relativ klar, weil wir haben Datenleaks aus Russland, die uns genau zeigen, was da gehandelt wird. Aber, und es sind westliche Güter, die von China nach Russland verkauft werden. Aber es ist nicht so einfach, eben diesen Handel zu unterbinden. Deshalb momentan Schmuggel nur bei ganz wirklich, also wirklich Kriegsgütern. Dual-Use-Güter werden aktuell noch relativ im großen Umfang gehandelt.
Das ist Thema Rüstungsgüter. Bodo Ramelow hat Anfang April in der Welt gesagt, solange in russischen Raketen und in russischen Drohnen noch deutsche Bauteile stecken, haben wir Grund, über uns selber nachzudenken.
Ja, ich glaube nicht, dass wir das unterbinden können, wenn wir nicht anfangen, jeden einzelnen Chip nachzuverfolgen. Und das ist einfach ganz schwer durchführbar. Das heißt, Sie müssen sich einfach vorstellen, dass diese Chips in Malaysia beispielsweise produziert werden, dann nach China verkauft werden und da über drei Ecken dann an ein ziviles russisches Unternehmen verkauft werden und dann von dort irgendwann in der Rüstungsindustrie landen. Und das, also ich würde das nicht unbedingt als Zeichen dafür sehen, dass die deutschen Unternehmen da irgendwie das zu lax handhaben, auch wenn man da natürlich sich trotzdem manchmal mehr Bemühungen wünschen würde, dass eben das verhindert wird. Aber ganz verhindern lässt es sich leider nicht.
Welche Rolle spielen Handel und Finanzen bei den Sanktionen? Insbesondere Handel Russlands mit China, mit anderen Drittstaaten?
Naja, Handel ist ja das wichtigste Feld, das wir durch Sanktionen sozusagen treffen. Das heißt, wir haben ja Russlands Exporte und Russlands Importe sanktioniert. Und da gab es eben ja eine große Umstellung. Also Russland kauft heute sehr, sehr viel aus China, was es vorher eben aus der EU bezogen hat. Nicht zum gleichen Preis und auch nicht zur gleichen Qualität. Das heißt, es ist nicht ein ebenbürtiger, gleichwertiger Partner, wie es der Westen vorher war. Aber für den Moment reicht es. Mhm. Und ja, und Finanzen sind ebenfalls wichtig als Feld für Sanktionen. Also wir haben ja Banken von SWIFT ausgeschlossen beispielsweise und auch die russischen Zentralbankreserven eingefroren. Und das ist ein anderer Zweig der Sanktionen, der ebenfalls wichtig ist, teilweise komplementär.
Auf der anderen Seite haben wir westliche Banken, die noch agieren, auch in Russland, auch in Moskau, und die dann Steuern zahlen auf ihre Umsätze. Also damit auch den Russland wieder stärken.
Genau. Es gibt noch einige, jetzt nicht wahnsinnig viele Banken, die in Russland aktiv sind. Und das ist eben
nicht ganz so unerhebliche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Commerzbank wohl dabei, die Deutsche Bank auch, wenn das stimmt, was ich gelesen habe.
Der Punkt ist bei diesen Banken, also die meisten Banken wollen sich zurückziehen oder versuchen sich zurückzuziehen aktuell. Und natürlich könnten auch diese Banken das einfach abstoßen. Was sie nicht gut können, ist es zu verkaufen. Und die meisten Banken versuchen aktuell, es noch abzuwickeln und geordnet aus Russland rauszukommen, weil sie befürchten, dass sonst die Mitarbeiter vor Ort unter Druck gesetzt werden oder sozusagen, dass einfach sie enteignet werden vom Staat. Das sind so ein bisschen die Probleme an der Stelle. Es gibt auch noch ein anderes Thema, ist die Frage, ob es vielleicht auch in unserem Interesse sein könnte, dass zumindest ein Kanal offen bleibt finanziell nach Russland, weil da auch Geld rausfließen soll. Einen Kanal, den wir vielleicht ein bisschen besser unter Kontrolle haben, als wenn dann chinesische Banken die gleiche Arbeit machen.
Die Sanktionen sollten Russland vor allem erschweren, den Krieg zu finanzieren. Deswegen sind bestimmte Bereiche aber von Anfang an ausgenommen worden, nämlich alles, was die russische Gesellschaft treffen könnte. Also Lebensmittel, Arzneimittel etc. Nun gab es in den letzten Monaten die Berichte dazu, dass deutsche Firmen in von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine beim Wiederaufbau helfen, aber für Russland im Grunde. Müsste man an diesem Bereich nicht viel stärker dran?
Ja, ich denke, es ist...
Auch wenn es die Bevölkerung trifft, Entschuldigung.
Also die Sanktionen treffen allgemein natürlich die Bevölkerung auch. Das lässt sich überhaupt nicht verhindern, wenn man Sanktionen in diesem Ausmaß verhängt. Es geht ja darum, auch wie in dem Zitat von Frau von der Leyen am Anfang, es geht auch um Inflation beispielsweise. Inflation betrifft natürlich die Bevölkerung. Das lässt sich nicht, das Ziel der Sanktionen war nur, nicht direkt bei Medikamenten beispielsweise zu humanitären Krisen das herbeizuführen. Das sollte nicht direkt damit verbunden sein, aber natürlich gibt es diesen Effekt. Ja, deshalb finden diese Exporte weiter statt. Ich glaube, es ist schon ethisch fragwürdig, wenn deutsche Unternehmen Dinge, die in Russland produziert wurden in dem Fall und dann in diesen Gebieten eben verbaut wurden. Alles, was in Russland produziert wird, das lässt sich auch für Unternehmen dort sehr schwer verhindern, dass es dann auch von Russland dorthin weiter transportiert wird. Ja. Letztlich bleibt dann nur der Rückzug aus Russland, wenn man das wirklich verhindern will. Und das ist für viele Unternehmen, denke ich, noch da sind auch die einzige Option.
Laut Bayerischem Rundfunk liefern Metro und Bayer Lebensmittel, Konsumgüter für den privaten Verbrauch. Adidas ist dabei, der Gips- und Baustoffhersteller Knauf, einige Tochterfirmen von Siemens also und einige sogar mit Molkereiprodukten. Also schon noch einige, die da ihre Geschäfte nach wie vor machen. Gibt es eine Alternative, wenn man Russland wirtschaftlich treffen will zu den Sanktionen, auch wenn sie nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen?
Es gibt immer Ideen, die teilweise im ersten Moment sehr überzeugend klingen, aber auch Schwierigkeiten haben. Das liegt daran, dass Sanktionen, es geht natürlich primär um Wirtschaft, aber es geht nicht nur um Wirtschaft. Ich möchte ein, zwei Beispiele nennen. Man könnte ja sagen, es wäre gut, wenn sehr viel Dollars und Euros aus Russland abfließen. Das könnte passieren, indem russische Touristen hier sind, indem russische Konsumenten eben Luxusgüter aus dem Westen kaufen. Dadurch würde Geld abfließen, was dann nicht mehr verwendet wird, um Rüstungsgüter zu beschaffen beispielsweise. Aber es ist natürlich auch ethisch und symbolisch hochproblematisch, wenn das passiert. Wir wollen vielleicht nicht, dass die russische Elite in den westlichen Konsumgütern sozusagen das Leben genießen kann in der Form. Und es gibt ähnliche Fälle, auch wenn wir über den Abfluss von russischem Kapital aus Russland sprechen, dann bedeutet das umgekehrt, dass Russen bei uns Dinge kaufen, Immobilien kaufen beispielsweise. Und auch das ist aus verschiedenen Gründen, also auch sicherheitspolitisch teilweise problematisch, wenn die bei uns auf Einkaufstour gehen. Aber das ist Kapitalabfluss, wenn Russen bei uns etwas kaufen. Und so sind eben immer teilweise auch bei diesen alternativen Ansätzen und Ideen, gibt es da Widersprüche. Und deshalb ist es leider nicht so einfach. Und der zielführendste Weg ist weiterhin, eben zu versuchen, die russischen Exporteinnahmen zu treffen, weil das ist das Einzige, was letztlich, wo sich letztlich dann keine wirkliche Umgehung mehr finden kann.
Und wir müssen in einem Jahr oder spätestens in anderthalb nochmal reden und gucken, ob wir dann einen Schritt weitergekommen sind. Für heute vielen Dank, Janis Kluge. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zugucken.